Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Mein Name ist Claudia Linzel und ich freue mich, hier auf spannende Menschen der deutschsprachigen Kunst- und Kulturszene zu treffen. In unbefangenen Gesprächen kommen unterschiedliche AkteurInnen der Kunstszene zu Wort, die informativ und intim sowie augenzwinkernd und aufschlussreich die Auf und Abs hinter dem Offensichtlichen erklären können. Fortuna, die römische Göttin des Glücks, des Schicksals und der glücklichen oder auch unglücklichen Fügung. Meist wird sie mit Füllhorn und Schiffsruder dargestellt. Sie scheint wohl diejenige zu sein, die kontrolliert, wie unser Leben und unser Schicksal gesteuert werden. Die römische Mythologie bietet wahrlich eine Fülle an berührenden und natürlich auch bildenden Legenden. Denken wir nur an die ikonografischen Liebesgeschichten von Venus und Adonis oder Amor und Psyche. Aber auch antike Krimis inspirierten Autoren aller Epochen zu weiteren Geschichten. Ich habe zum Beispiel mal gelesen, dass die Mordrate im Jahr 100 vor Christus so hoch war, dass über 1000 Menschen pro Monat vom Land ins Zentrum Roms ziehen mussten, um diese Zahl wieder auszugleichen. Na, ob das stimmt? Finden wir es doch heraus, gemeinsam mit meiner Fortuna, Dr. Astrid Fendt, Leiterin der Abteilung Archäologie und Referatsleiterin der klassischen und provinzialrömischen Archäologie im Landesmuseum Württemberg. Liebe Astrid, so schön, dass ich erneut hier im Landesmuseum Württemberg sein darf und ich freue mich riesig, dass wir zwei uns nun hier in Stuttgart wieder treffen, um mehr über Liebe und andere Grausamkeiten in der Antike, dem alten Rom und auch hier in Württemberg kennenzulernen. Doch vorab bin ich gespannt auf dich. Bitte erzähl mir von deinem Weg hin zur Antike, zu den Römern und natürlich zum Glas.
Ja, liebe Claudia, hallo erstmal. Sehr schön, dass wir uns hier in Stuttgart nun zum zweiten Mal zu einem Podcast treffen. Ich freue mich total, mit dir jetzt heute über die Römer zu sprechen. Ja, mein Weg zur Archäologie, zur Antike, den kennst du ja schon ein bisschen. Für die Zuhörenden referiere ich ihn nochmal. Wie du weißt, ich bin klassische Archäologin von der Ausbildung, habe studiert in München, Leipzig und Berlin, promoviert in Bielefeld und dann ja einige Zeit bei den staatlichen Museen in Berlin bei einem Restaurierungsprojekt gearbeitet, bin so sozusagen ja über das Material Stein zu den alten Griechen und Römern gekommen, bin ja auch ausgebildete Steinmetzin und habe mich auch in meiner Doktorarbeit mit der Restaurierung antiker Skulptur beschäftigt. Ja, dann hat sich der Weg für mich nach München gebahnt. Ich war dort 10 Jahre bei den Antikensammlungen unter der Glyptothek und habe mein Portfolio wirklich erweitert. Dort die antike Keramik kennengelernt, die griechische und etruskische Kultur über die Keramik vor allem, aber auch über den Schmuck. Und habe natürlich in der Glyptothek die Marmorplastik ausgiebig nochmal wiedergefunden und bin jetzt in Stuttgart und nochmal mit einer ganz anderen Seite der Archäologie betraut, nämlich der provinzialrömischen, das es so in München nicht gab. Und das ist eine faszinierende neue Facette für mich, weil wir jetzt hier über das provinzialrömische, also sozusagen die Hinterlassenschaften, die Kultur der Römerinnen und Römer in Württemberg speziell, ganz tief in den Alltag sozusagen von damals eintauchen können. Wir haben jetzt nicht mehr nur mit der Hochkultur zu tun, sondern eben vor allem mit vielen Alltagsgegenständen und machen uns so sozusagen ganz sukzessive auf die Spuren der Römerinnen und Römer hier in der Region.
Macht sich das auch in den Materialien bemerkbar, dass man vielleicht statt Marmorstein nutzt?
Ja, tatsächlich auch das Material. Die Materialien haben sich für mich jetzt nochmal wirklich ausgeweitet. Also kommen quasi von diesem edlen Material Marmor, von dem Bildhauermaterial, sind wir jetzt hier bei einem ganz anderen Stein, nämlich dem heimischen Sandstein. Also alles, was aus Stein damals gebaut wurde, haben die Römer mit dem lokal anstehenden Sandstein gern gemacht, also seien es Häuser, Mauerquader oder Verzierungen in der Architektur, aber eben auch die ganzen Skulpturen, die Götter- und Göttinnenfiguren. Ja, und alle anderen Materialien, die es hier noch gibt, das sind total vielfältig, nämlich die Hinterlassenschaften. Es gibt Keramik, es gibt aber auch Glas. Wir haben sogar neben den Metallen auch organische Materialien, Holz und eben auch Leder zum Beispiel. Also wir finden zum Beispiel auch Reste von antiken Schuhen und das sind eben Lederschuhe gewesen.
Wie spannend. Sag mal, wie bist du denn eigentlich zur Archäologie gekommen? Gab es da schon als Kind Tendenzen?
Nee, bei mir gibt es diese sozusagen Anfangsstory nicht. Viele wollten ja, möchten als Kind schon Ausgräberinnen werden. Das war bei mir tatsächlich nicht so. Ich habe mich erstmal mehr, sag ich mal, mit der Zeitgeschichte beschäftigt und bin dann aber eigentlich über meine Ausbildung zur Steinmetzin zum Material Stein gekommen und dann also ein bisschen bei diesem Thema, ja, alter Stein und auch so diese Aura, diese Aufgeladenheit, dieser Alterswert, der sozusagen zu diesen alten Gegenständen innewohnt, eigentlich zur Archäologie gekommen und ja, auch erstmal groß, vor allem Archäologie der Mittelmeerkulturen, na, da gibt es die großen Steinbauten, die Tempel und eben jetzt hier am Landesmuseum, wo wir quasi die Ausgrabungen ja in der Region Württemberg haben und da kommen wir quasi über den Limes, über die Grenzbefestigungen hin zu den Kastellen und wir kommen zu den römischen Gutshöfen, aber auch zu den Städten, die im Prinzip ja alles haben, was so ein Städtewesen braucht, ne? Also ein Rathaus, auch Tempel, Straßenbefestigungen, wir haben Wegweiser sozusagen, sogenannte Meilensteine, also da gibt es Verschiedenstes aus Stein, aber jetzt eben anders gelagert als, sage ich mal, in Stadt Rom, wo wir den großen Tempeln konfrontiert sind.
Das Landesmuseum Württemberg, natürlich ist es jetzt schon unsere dritte Folge, die wir hier aus diesem Haus heraus ausstrahlen. Aber mal angenommen, der ein oder andere hat noch nicht reingehört. Wie würdest du denn das Landesmuseum Württemberg beschreiben? Was ist das Sammlungskonzept? Vielleicht kannst du mir 2, 3 Stichpunkte schenken.
Ja, das Landesmuseum Württemberg ist ja ein großes Haus und wir beherbergen sozusagen die Kunst und Kultur des Landes Württemberg und die Gegenstände, die man quasi von der Archäologie, also von den Bodenfunden der Region bis sozusagen in die, ja, in die Kunstproduktion und auch in die höfische Produktion des Landes Württemberg und des Stammhauses der Württemberger, also der württembergischen Herrscherfamilie auch sozusagen erhalten hat. Das heißt, wir erzählen einerseits, und das macht die Archäologie eben, von der Steinzeit über die Kelten, die Römer, bis zu ins frühe Mittelalter. Wir erzählen quasi die Geschichte des Landes mit der damaligen Besiedlung. Und dann erzählen wir aber auch, das ist die Nachbarabteilung, die Kunst- und Kulturgeschichte, dann erzählen wir eben auch die Geschichte des Herrscherhauses, ne, der Württemberger Herrscherlinie, der Herzöge und der Könige. Ja, und bei uns hört diese Zeitlinie, die quasi Zehntausende vor Christus anfängt, hört dann um 1900 auf. Aber das ist sozusagen so eine ganze, so ein Rundumschlag. Und deswegen ist es auch ein sehr großes Haus mit sehr vielen Ebenen und Etagen und mit wirklich, ja, sage ich mal, einer großen Sammlung ausgestellt und auch mit sehr vielen Depots.
Und die Exponate deines Bereichs, die sind aber noch nicht Sammlung des Hauses Württemberg gewesen.
Doch, auch. Mhm. Auch das geht eben los, dass wir quasi die ersten archäologischen Objekte in der Kunstkammer der württembergischen Herzöge finden. Also im 17. Jahrhundert geht es los und in dieser Kunstkammer, das ist so wie die Kunst- und Naturalienkammern damals eben angelegt sind, da sammeln die Herzöge alles, was sie für sammlungswürdig empfinden. Und es sind dann eben Kunstgegenstände der damaligen Zeit. Es sind aber auch Exotika, es sind Naturalien, also Gesteine. Es sind Dinge, die sie von Reisen von weit her bekommen, also von Menschen, die ihnen das mitbringen. Also das Spektakulärste sind Federschilde aus Mexiko eben, die auch in der Kunstkammer sind. Aber die ersten, ja, archäologischen Objekte finden sich da auch. Und das sind eben erstmal Antiken. Und zwar zum Beispiel eine Marmorstatue von einem Zeus Jupiter Dolichenus, also einer Jupiter-Statuette, einem Jupiter, der auf einem Stier steht. Ja, das sind so die ersten Objekte, es sind aber auch antike Münzen natürlich mit dabei. Und so generiert sich sozusagen diese höfische Sammlung und gleichzeitig bei uns ins Haus kommen die Ausgrabungen, die Bodenfunde aus der Region und diese sind bis in die, ja, 70er und 80er Jahre hier im Haus sozusagen auch deponiert gewesen. Heute sind die Funde bei der Landesdenkmalpflege und haben einen anderen Aufbewahrungsort.
Kommen wir doch in die Ausstellung, in die Dauerausstellung Legendäre Meisterwerke und widmen uns deinem Bereich. Wir kommen von den Kelten und der Metallzeit hin zu den Römern und wir stehen vor einer riesengroßen Wand voller Münzen in Gold, Kupfer, Bronze. Und wir sehen auch schon 2 Köpfe, Eine aus Sandstein, du hast ja eben schon erzählt, Marmor gab es nicht oder war zu teuer. Und eine aus Silber. Die sieht ein bisschen gruselig aus.
Genau.
Ein wahres Meisterwerk.
Ja, es ist aber tatsächlich ein Meisterwerk und es ist eine Gesichtsmaske, ein Paradehelm. Ne? Also uns blicken tatsächlich zwei Gesichter an, wenn wir auf diese römische Kaiserwand zulaufen. Die Wand sagt ja auch, jetzt fängt was Neues an. Wir haben sozusagen diese vorrömischen Metallzeiten, die klingen langsam aus und die Besiedlung hier der Region durch die Römer ist was Neues. Es fängt wirklich auch eine neue Kultur an. Das ist kurz nach Christi Geburt sozusagen. Die römischen Truppen kommen, sie erobern das Land, sie erobern einen relativ leeren, siedlungsarmen Landstrich. Und quasi beispielhaft für diese römischen Kaiser, die hier hinter diesen Truppen stehen, sind eben diese beiden Köpfe, einmal aus Sandstein, der Kopf von Kaiser Commodus, also einem Herrscher, und dann ist einmal dieser Gesichtshelm aus Metall, ein silberner Gesichtshelm, der quasi bei einer Parade aufgesetzt wurde nach einem Sieg. Also nach einer Eroberung gibt es einen Triumphzug, sozusagen die Parade durch die Stadt. Und da trägt man solche Helme, man trägt sie auch bei, sage ich mal, bei anderen Paraden, die sozusagen nicht im direkten militärischen Kontext stattfinden. Und da zeigt sich dann quasi der Offizier mit so einem Helm und glänzt dadurch nochmals mehr, wird auch überhöht, hat so eine Art göttliche Attitüde. Und das Spezielle an diesem Helm ist eben diese kleine Klappe. Das heißt, derjenige, der den Helm trägt, kann auch das Visier quasi vorne aufmachen und dann doch mal auch wirklich rausschauen und atmen und sprechen. Ansonsten ist dieser Helm ja doch, obwohl er Augenlöcher hat, was sehr Hermetisches, was sich um das Gesicht und um den Kopf schließt.
Gott sei Dank ist es in Württemberg nicht so heiß wie in genau. Rom. Und ich hätte gedacht, dass es eher eine Schutzfunktion während eines Kampfes ist.
Ja, nee, das wäre dann zu unhandlich und da ist das Metall auch zu speziell. Also das sind dann Bronzehelme, die da getragen wurden.
Also wenn sich die Ausstellung dem Alltag der Römer widmet, spielte das Militär durchaus eine prägende Rolle, da es Station Nummer 1 ist.
Ja, genau. Das Militär ist jetzt hier an den Anfang gestellt worden, einfach weil die Militärs sozusagen das Land erobern und nach den Truppen oder mit den Truppen kommt ein Tross und sukzessive werden natürlich erstmal auch die Kastelle angelegt, also die Orte, wo die Truppen lagern, die Truppenkastelle, und dann werden die Straßen gebaut und dann gibt es natürlich eine einheimische Bevölkerung und dann findet langsam auch eine Besiedlung durch Römer statt und es ist eine Durchmischung der Bevölkerung und wir sprechen quasi in dem Bereich auch von der gallorömischen Kultur, das heißt das Gallische, das Gallorömische ist die alte Bevölkerung, die sozusagen wir in diesem ehemaligen keltischen Gebiet haben und die Römer quasi kommen da dazu. Ja, durch Heirat und durch sozusagen Besiedelung und Landnahme mischt sich das und wir haben dann eben diese Mischkultur, wo wir klare römische Elemente haben, eben in den Kastellen, auch in den Straßen, in den Wegeführungen, auch in den, sage ich mal, erstmal wie eine kleine Stadt aufgebaut wird und dann kommt aber vor allem über die über die Religion, über die Gottheiten, über den Kult kommt diese alte gallische Tradition auch mit dazu.
Glaubst du, dass die Straßen dieses ausgeklügelte Wegenetz dazu beigetragen haben, dass die Römer so militärisch erfolgreich waren?
Ja, würde ich schon sagen. Unter anderem natürlich, weil die Römer dadurch, dass sie Wege befestigt haben, ne, und auch wichtige Straßen sozusagen mit Stein auch angelegt haben, schneller von A nach B fahren konnten und laufen konnten und auch ihre Truppen natürlich schneller verlegen konnten. Also ganz lustig ist ja bei uns in der Ausstellung dieser Cursus Publicus. Das ist eben so eine kleine Applikation, wo man am Bildschirm sich quasi wie bei der Bahn, bei der Deutschen Bahn heute, so einen Weg ausrechnen lassen kann. Wie lang brauche ich von Stuttgart, Bad Cannstatt, also Cannstatt eben als alte römische Siedlung, zum Beispiel nach Mainz, was ein größer römischer Ort ist.
Hast du schon mal geguckt, wie lang man bräuchte?
Ja, je nachdem, ob man eben läuft, ob man reitet oder ob man mit dem Wagen fährt, ist es dann unterschiedlich. Da kann es natürlich auch tagelang dauern.
Der Limes, du hast ihn eben schon angesprochen. Also so ganz genau und so ganz sicher bin ich mir nicht. Es wirkt wie ein großer Grenzwall.
Ja, der Limes, der obergermanisch-rätische Limes in diesem Bereich, wo wir jetzt sprechen, der ja auch Weltkulturerbe ist, deshalb für uns eine besondere Bedeutung hat hier in der Ausstellung auch. Der Limes ist eine Grenzanlage, es ist eine Grenzbefestigung. Es ist aber auch eine durchaus durchlässige Grenze. Ne? Er ist natürlich gebaut worden, um das Gebiet abzusichern gegen die nördlichen Germanen, gegen germanische Völker. Und der Limes ist quasi mehrschichtig aufgebaut. Also es gibt sozusagen Wachtürme, die in solchen Abständen entstehen, dass man sich verständigen kann zwischen den einzelnen Türmen. Es gibt dann aber auch Grenzzäune und es gibt auch Wallanlagen, also mit Graben und mit aufgeschüttetem Wall, sodass es wirklich eine Grenzbefestigung erstmal ist. Aber der Limes hat auch Tore, er hat Durchlässe. Das heißt, sobald keine militärischen Handlungen mehr stattfinden, ist da auch Warenverkehr und es wird auch gehandelt von draußen nach drinnen oder drinnen nach draußen. Das heißt, auch diese germanische Bevölkerung jenseits des Limes ist in Kontakt mit den Römern und wir sehen das an den Waren, die quasi auch gefunden werden, an den Überresten, dass da tatsächlich auch hin und her ein reger Grenzverkehr war, sagen wir es so.
Innerhalb dieser Kastelle, wie war denn da das soziale Leben aufgebaut? Welche unterschiedlichen Personen oder vielleicht auch Berufe gab es?
Also innerhalb der Kastelle sind natürlich erstmal die Soldaten, das ist der Lagerkommandant, das sind die Soldaten in den einzelnen quasi Baracken untergebracht. Aber es gibt natürlich auch innerhalb, aber vor allem dann auch außerhalb der Kastelle alles, was man zur Versorgung braucht. Na, es reisen natürlich auch Handwerker mit, es reisen auch Frauen mit, es reisen auch Händler mit. Aber in den Kastellen ist natürlich erstmal so das Militär und drumherum legt sich dann eine größere Siedlung im Prinzip an. Und diese Menschen gehen nur im Notfall auch in das Kastell rein, na, wenn Gefahr droht.
Also beispielsweise eine Villa Rustica, die würden wir dann außerhalb.
Ja, das ist sozusagen auch ja auch so eine Sektion quasi bei uns in der Ausstellung. Eine Villa Rustica ist dann was anderes sozusagen. Das ist ja ein Bauernhof, ein großer Gutshof. Das kommt auch nach der Anlage der Kastelle. Die Kastelle sind quasi in der Grenzregion, eben in der Limes-Region und die Villa Rustica, na, die ganzen Gutshöfe, die siedeln sich dann über das ganze Land an, sozusagen, sobald auch diese Kriegszustände, na, die wir am Anfang der Besiedlung haben, aufhören, sobald das Land quasi befriedet ist und wirklich römische Provinz ist, können die Menschen eben in ihren Gutshöfen ja als Bauern leben und die großen Gutshöfe, da haben wir auch schöne Funde quasi hier im Museum, sind ja dann auch zum Teil wirklich reich ausgestattet mit Wandmalereien, mit Mosaiken, mit Motiven und da findet man natürlich auch dann alles, was zum römischen Leben gehört, na, also was zum Alltagsleben gehört. Da haben wir Geschirr vor allem, verschiedenes Keramikgeschirr aus gebrannten und ungebrannten Ton, die hochwertige Terra Sigillata, also wirklich Schalen mit Reliefdekor und dann auch mit so einem roten glänzenden sozusagen Glasur überzogen. Da gibt es dann aber auch Glas, da gibt es dann auch also was ganz Spezielles. Was wir haben, sind zum Beispiel Austernschalen, das heißt, es wurde aus Frankreich dann auch durchaus Ware importiert. Es gibt aber auch alle Dinge des Alltags. Ne? Wir finden alles, was wir für den Ackerbau brauchen, also Spaten und Schaufeln und Pickeln und Hammer, Zange, also alles, was für so ein Leben auf dem Land sozusagen notwendig macht und dann aber auch Haustürschlüssel, es gibt sogar ein Hundehalsband, wir haben Teile von einer Fensterscheibe, also Fensterglas, ne? Also wirklich Haus und Hof quasi ausgestattet und das findet man in den verschiedensten Villen quasi, also Villa ist natürlich jetzt ein bisschen das falsche Wort, in den verschiedensten Gutshöfen, die es in der ganzen Region überall gibt.
Und hier ist die Abbildung von kaputter Keramik, von kaputtem Geschirr.
Ah ja, das sieht man sozusagen was ganz Spezielles. Da hat ein Herr, ein Mann, seine kaputte Keramik in die Latrine, in die Toilette geworfen, also entsorgt. Das ist für uns insofern speziell, weil wir eben seinen Namen kennen. Da steht Herr Sakirus, dem hat es gehört und der hat es dann eben entsorgt in seiner Toilette, weil es kaputt war, das Geschirr.
Das ist ja auch mal ein Weg der Entsorgung.
Ja, wir machen da manchmal auch Führungen sozusagen zum Thema Müll und Müllentsorgung, die sowas in der römischen Zeit stattgefunden hat.
Du hast eben schon das Handwerk angesprochen und wenn ich mir dieses ganze Handwerkszeug anschaue, dann habe ich den Eindruck, dass sich da in den letzten 2000 Jahren eigentlich gar nicht so viel verändert hat zu dem Werkzeugen unserer heutigen Zeit.
Ja, du hast richtig Beobachtungen. Tatsächlich sind ja zwei so große Wandvitrinen, die für alle sehr, sehr eingänglich sind, weil die Form tatsächlich von so einer Mistgabel, also der Metallaufsatz sozusagen, sieht aus wie heutzutage und man findet auch wirklich eben Hammer, Pickel, alles Mögliche, was wir als bäuerliches Gerät heute auch noch im Einsatz haben.
Gilt das auch für medizinische Geräte?
Ja, in Ansätzen sozusagen. Das ist auch spannend, wenn man aus der römischen Zeit ja ganz schön eben medizinisches Gerät kennt, Arztbesteck. Und da gibt es Dinge, die wir heute immer noch kennen, wie kleine Pinzetten oder kleine Spateln, auch sogenannte Ohrlöffelchen, also kleine Löffelchen mit einer ganz, ganz kleinen Schale quasi vorn. Und es gibt aber auch Ja, Scheren, es gibt Nadeln, also man findet alles Mögliche. Ne?
Wie ist denn eigentlich ein Haus aufgebaut? In meiner Vorstellung gibt es Mosaike, Wandmalerei, aber vielleicht ist das auch alles gar nicht so sehr hier verortet, sondern eher dann Richtung Italien oder findet man das auch hier?
Ja, findet es natürlich auch hier, aber man kennt es natürlich besser aus Italien. Tatsächlich ist Pompeji so ein Ort, in dem man sehr schön sehen kann, wie Stadthäuser, römische Stadthäuser aufgebaut sind. Und aus Pompeji kennt man eben auch die Mosaiken und die Wandmalereien, aber das gab es natürlich hier in der Provinz genauso und vor allem eben in den besseren Gutshäusern oder auch in den Stadthäusern eben. Und da haben wir durchaus auch in der Ausstellung, aber auch natürlich im Depot Reste von Wandmalerei, Reste von Mosaiken und eine schöne Wandmalerei-Darstellung ist eben diejenige von einer Venus mit einem Delfin. Da sieht man auch, was für eine hohe Qualität sozusagen durchaus möglich war. Und wenn man in das Gesicht dieser Venus, dieser Liebesgöttin guckt, dann ist das ein richtig schönes Antlitz quasi, was uns hier anschaut. Das heißt, es zeigt uns so ein bisschen, ja, wie hoch dann auch der Anspruch war.
War der Anspruch an die Gottheiten auch hoch? Wurden die Götter genauso verehrt hier wie in beispielsweise Pompeji oder gab es vielleicht andere Götter, die hier eine größere Liebe hervorgerufen haben?
Also erstmal, natürlich wurden die Göttinnen und Götter auch verehrt und genauso verehrt, wie sie im Rest des Römischen Reiches verehrt wurden. Es gab natürlich die ganz klar Gesetzten, die die Römer auch mitgebracht haben, nämlich Jupiter, Juno, Minerva, na, diese kapitolinische Trias, eigentlich Jupiter und Juno als höchstes olympisches Götterpaar und Minerva, Athena, beiden Griechen genannt, eben als Tochter und als Kriegsgöttin eben wichtig. Natürlich gab es ein paar so, sage ich mal, Schwerpunkte, die gesetzt wurden und einer der ganz wichtigen Götter war eben Merkur. Merkur, Hermes im Griechischen, der war der Gott der Händler, der Kaufleute, aber auch der Diebe. Und Merkur findet man überall in den römischen Siedlungen hier. Der ist der Gott, der sozusagen den Handel mitbetreut und er hat ja auch oft einen Gelbbeutel in der Hand, also so einen wirklich kleinen Beutel in der Hand. Er hat auch seinen Flügelhelm, dieses Geflügelte. Er kann sozusagen sehr schnell von einem Ort zum anderen reisen. Ja, und er ist auch quasi dabei, wenn man Waren abwiegt. Also es gibt diese Schnellwagen, so kleine Wagen, wo man eben kleinere Gewichte wiegen konnte. Und das Gegengewicht ist oft aus Metall, aus Bronze in Form von einer Merkurbüste zum Beispiel. Ja, besonders beliebt war auch Herakles, Herkules. Den kennen wir als Helden, als Halbgott, der die 12 Taten vollbringen musste. Und Herakles ist eben ein sehr starker Mann, ein starker Mensch, der auch Heldentaten vollbringen musste. Und ich meine, die römischen Soldaten mussten auch stark sein. Also das ist sozusagen ein Gott für alle, die auch körperlich quasi im Einsatz waren. Ja, und das Spezielle ist natürlich, dass wir hier diese Mischkultur haben, diese gallorömische, will heißen, es gibt auch Göttinnen, die kennen die Römer nicht, zum Beispiel Epona, die Pferdegöttin, sie reitet auf einem Pferd oder sie betreut quasi auch zwar, sie hat neben sich zwei Pferde, das zeigt ein bisschen so die besondere Stellung der Pferde quasi auch im Alltag oder in der Alltagskultur an, Pferde waren wichtige Tiere, Reit- und Lasttiere und eben auch wertvolle, teure Tiere.
Und um auf unser Intro zu sprechen zu kommen, Fortuna, spielte sie auch eine Rolle?
Ja, klar, die Fortuna gab es natürlich auch. Das Schicksal und das Glück ist immer wichtig. Fortuna wurde quasi wie in Stadtrom selber auch natürlich verehrt. Und wir haben ja auch eine kleine Stadtwette, die eine Fortuna zeigt, mit dem Füllhorn eben. Also das ist sozusagen natürlich, das Glück ist immer wichtig. Was das Glück angeht, gibt es ja auch kleine Amulette, na, die die Menschen auch getragen haben, an Halsketten zum Beispiel. Ein kleiner Mond, Halbmondanhänger. Mond ist ein Fruchtbarkeitssymbol auch. Und andere Fruchtbarkeitssymbole gibt es auch, die für uns heute ein bisschen befremdlicher sind.
Der Phallus.
Genau. Es gibt die kleinen Phallus-Anhängerchen, also in der Kette um den Hals getragen. Und der Phallus, also das männliche Geschlechtsteil, es steht eben auch für Fruchtbarkeit und war damals ja gar nichts Besonderes oder gar nichts, wie soll man sagen, nichts Befremdliches, ne? Sondern das konnten genauso Männer, Frauen, Kinder und Erwachsene so einen kleinen Phallus-Anhänger eben tragen, auch Tiere.
Aber ein bisschen befremdlich finde ich es schon, dass diese eine Holzfigur.
Ja, die spezielle Holzfigur, das ist ein Kerzenständer im Prinzip und der wird auch oft gerne angefragt zur Ausleihe, weil der eben so speziell ist. Es ist eine kleine, ca. 20 cm hohe Holzfigur von einem Mann, der einen Riesenphallus hat und dieser Riesenphallus diente quasi als Halterung für eine Kerze. Ne?
Und die Flamme hat seine Nase ein bisschen
genau, gut beobachtet. Das Gesicht ist schon etwas deformiert, weil tatsächlich die Flamme da nach oben flackerte.
Gibt es noch mehr solcher Kuriositäten in der Ausstellung?
Ja, da tatsächlich, du sprichst das Richtige an. Es gibt natürlich wirklich noch Besonderheiten und auch witzige Besonderheiten. Und das sind zum Beispiel Dachziegel, römische Dachziegel aus Ton, auf denen Spuren von Pfoten, von Hundepfoten sind und sogar von einem Kinderfuß. Das heißt, hat keiner gemerkt, dass quasi noch vor dem Brand dieser Gegenstände, dieser Dachziegel, da eine Katze und ein Hund drüber gelaufen sind über die Ziegel und auch ein Kind drüber gelaufen ist. Das sind kleine Kuriositäten, ja, die natürlich auch bei uns tatsächlich auf einer niedrigen Ebene ausgestellt sind. Ne? Also man muss sich ein bisschen nach unten beugen und es soll extra auf einer Höhe sein, die für Kinder geeignet sind. Also die entdecken solche Dinge natürlich nochmal schneller.
Können die Kinder auch mal, wir haben ja eben über das Militär gesprochen, mal so einen Helm aufsetzen oder
ja,
so?
Gibt genau, das? Gut gesehen. Es gibt ja die beiden Helme am Eingang der Dauerausstellung. Das sind zwei römische Militärhelme nachgefertigt und die kann man sich aufsetzen. Und da merkt man auch, wie schwer so ein Metallhelm eben ist. Und im Hintergrund ist so eine kleine Spiegelfolie angebracht, da kann man sich selber auch nochmal anschauen mit einem römischen Helm.
In der Ausstellung geht es ja ganz stark um die Dinge des Alltags. Und gibt es Dinge des römischen Alltags, die bei uns heute noch eine Rolle spielen, wo wir niemals einen Bezug vermuten würden?
Ja, die gibt es natürlich einige. Also wir haben das ja schon mit dem Arztbesteck oder auch mit dem Fensterglas und so gesehen. Es ist doch vieles, was wir heute auch Annehmlichkeiten haben, gab es eben schon in der römischen Zeit. Und das Tollste oder Besonderste ist natürlich die Fußbodenheizung. Das würde man nicht vermuten, wenn man es nicht weiß, aber schon bei den alten Römern gab es eben die Fußbodenheizung, die sogenannte Hypokaustenheizung. Und die gab es natürlich nicht in jedem Haus und nicht in jedem Raum, aber in besonderen Räumen und vor allem eben in den Thermen, das heißt in antiken Schwimmbädern und der alten Sauna, waren eben manche Räume mit Fußbodenheizung versehen. Sprich, da wurde der Boden quasi etwas erhöht und unten gab es so Streben aus Ziegeln, die quasi den ganzen Boden durchlässig machten und so konnte eben heiße Luft von einem Ofen, der ein bisschen außerhalb war, so reingetrieben werden und erwärmte den Boden von unten und es gab dann eben auch so Ziegel in der Wand mit Hohlräumen und durch diese Hohlraumziegel wurden auch die Wände im Prinzip erwärmt. Das heißt, man hatte im Prinzip wirklich einen Saunaraum zum Beispiel, einen Warmraum.
Aber jetzt sag mal, diese Kultur ist so hoch entwickelt. Und doch verschwand sie irgendwann aus Württemberg. Wie kam es denn dazu?
Ja, das ist natürlich das Thema des Ende des Römischen Reichs. Das geht natürlich langsam, aber das beginnt eben hier, hat man sozusagen die Zeugnisse davon im 3. Jahrhundert nach Christus. Wir sind dann in der Zeit der Soldatenkaiser, einer unruhigen Zeit, wo das Römische Reich in allen möglichen Ecken sozusagen ja sich aufzulösen begann, also wo eben Feinde von außen über die Grenze gekommen sind und die Römer nicht mehr so die Kraft und die Stabilität hatten, um dem allen Stand zu halten. Und das merkt man eben hier auch im Württembergischen. Und bei uns in der Ausstellung ist es eigentlich sehr schön zu sehen durch diese vielen Schatzfunde, die man in der Zeit hat. Also die Leute haben, weil sie sich eben bedroht gefühlt haben von den Feinden, ihre Wertgegenstände vergraben, versteckt, auch im Haus, nahe an dem Boden, einen Lehmboden, quasi ein Loch ausgehoben und da ein kleines Schatzkästchen aus Holz mit den wertvollsten Münzen und mit vor allem mit dem wertvollen Schmuck eben versteckt unter der Erde. Mit dem Hintergedanken, ja, wenn die Feinde weg sind, kann ich wieder entweder in das Haus zurück oder ich kann zumindest meinen Schatz holen. Und darum endet also im Prinzip auch dieser Gang durch die Ausstellung der Römer mit diesen Schatzfunden der Zeit des 3. Jahrhunderts nach Christus. Und da haben wir vor allem Isny als wichtigen Ort, also im südwürttembergischen Isny im Allgäu. Dort gibt es ein Kastell, das letzte Römerkastell, das wir da ausmachen können, wo eben ein Offizier und seine Frau deren Wertgegenstände versteckt haben. Und da haben wir eben diesen Schatzfund von Isny mit vielen Goldketten, Ringen, Armreifen, also wirklich einem ganz tollen römischen Schmuckset. Und das Spezielle an diesem Kastell von Isny ist eben, dass dort auch ein Kamel gelebt haben muss, also zumindest dort temporär gewesen sein muss als exotisches Tier, als Arbeitstier, denn es gibt Kamelknochenfunde.
Das ist ja irre. Also ein ungewöhnliches Ende für eine außergewöhnliche Ausstellung. Aber noch nicht das Ende unseres Podcasts, denn wir zwei schreiten nun eine Etage hier im Schloss hinab in die Antike. Und wir sehen direkt drei Objekte. Eine Vase, eine kleine Bronzefigur und ein Marmorkopf.
Jetzt haben wir unser Marmor. Genau, hier unten im ersten, okay, in der Antike, in den wahren Schätzen, wie die Schausammlung hier heißt, finden wir dann tatsächlich den Marmor. Wir begegnen auch wieder den Römerinnen und Römern, na, wie oben schon, nur mit dem großen Unterschied, dass wir jetzt in die Kulturen des Mittelmeerraums gehen. Wir sind jetzt bei den Griechen, Etruskern und Römern im Mittelmeerraum, also im Kerngebiet der damaligen sozusagen Reiche und Welten. Und da finden wir natürlich den Marmor. Wir finden Marmorstatuen und Marmorköpfe, weil die eben aus dem italienischen Raum kommen, wo eben mit Marmor viel gearbeitet wurde. Also wir verlassen quasi die römischen Provinzen, wo wir den Sandstein haben, und kommen in das Kerngebiet. Ja, und das Schöne an dieser Ausstellung ist eben wahre Schätze, dass wir wirklich quer durch die Kulturen von der griechischen Zeit, erstes Jahrtausend vor Christus, über die Etrusker in Italien eben bis zu den Römern kommen und die auch wieder in das Römische Reich quasi in seiner ganzen Breite und Ausdehnung und seinem ganzen Glanz über die Kunstobjekte und natürlich auch Gegenstände des Alltags da nochmal kennenlernen können.
Verstehe. Also der Unterschied ist zwischen dem zweiten und dem ersten OG. Im zweiten Obergeschoss finden wir die Alltagsgegenstände der Römer hier in Württemberg und im ersten OG finden wir den gesamtheitlichen Überblick aller Tätigkeitsfelder, aller Wohnorte, aller Regionen, in denen die Griechen, Etrusker und Römer unterwegs waren.
Ja, genau. Und wir gehen nicht mehr auf die Wohnorte ein. Na, die Orte haben wir tatsächlich durch die römischen Fundorte in Württemberg natürlich oben im zweiten OG. Aber Orte begegnen uns weniger, sondern eigentlich Regionen und auch Kunstlandschaften und auch, sage ich mal, so gesellschaftliche, große gesellschaftliche Themen. Das finden wir alles im ersten OG. Und das kann man vielleicht gleich so sagen. Die Sammlung ist natürlich unterschiedlich aufgebaut und unterschiedlich zusammengekommen. Die Römer im zweiten OG, da haben wir die ganz klaren Fundorte, die Siedlungsorte, also eine Siedlungsarchäologie und Feldarchäologie, die repräsentiert wird auch. Und im ersten OG haben wir die klassische Antike, wie sie über den Kunstmarkt zu uns kommt. Also sowohl im 19. Jahrhundert als auch jetzt im 20. Jahrhundert haben eben verschiedene Sammlerobjekte auch an das Museum dann gegeben, um dort so eine Ausstellung aufzubauen.
Das erste Thema, Glaube, Kult und Götter.
Genau, das ist das erste Thema sozusagen, wenn man reinkommt, was einem in diesem Saal, der so ein bisschen verschachtelt ist und auch wo man sich so ein bisschen durchschlängeln muss und von einem zum anderen großen Thema der damaligen Gesellschaften kommt, Glaube, Kult und Götter. Da haben wir eben viele Zeugnisse, das können wir richtig schön, sage ich mal, so fassen. Wir kennen ja auch den ganzen Mythos, die Literatur zu diesen Themen. Na, wir kennen die 12 olympischen Gottheiten der Griechen, die dann sozusagen sich widerspiegeln in den Namen der Etrusker Götter und der römischen Götter, also das geht ineinander über und in diesen Glaube, Kult und Götter-Vitrinen, na, wir haben ja lauter Schau-Vitrinen, finden wir dann eben repräsentiert über hauptsächlich kleine Statuetten aus Bronze und Ton, verschiedenste Gottheiten. Ne? Und es fällt einem oft ins Auge eine sehr große Bronzestatuette von Eros. Eros ist ja der Gott der Liebe, der Sohn von Aphrodite, der Liebesgöttin. Und hier fällt einem ins Auge, weil es eben eine schöne Prachtstatuette aus Bronze ist mit diesem kleinen Jungen, im Prinzip diesem geflügelten Liebesgöttchen.
Glaube, Kult und Götter ist der Totenkult gegenübergestellt. Die Welt der Toten.
Die Welt der Toten, genau. Die Welt der Toten ist natürlich auch ein großes Thema, das kann man sehr schön nachvollziehen, weil wir ja ganz viele Gegenstände, die gefunden worden sind, aus der Zeit des alten Griechenlands, des alten Roms, kommen aus Gräbern und deshalb kennen wir eben sehr viel aus dem Grabkult und wissen, was die Verstorbenen, was man denen mitgegeben hat in die Gräber und da finden wir einerseits Alltagsgegenstände, also Geschirr, na, aber dann eben auch kleine Statuetten und persönliche Gegenstände, also Schmuck und so weiter. Das alles eben, so wurden Tote bestattet und das ist eigentlich ja in all diesen antiken Kulturen so üblich.
Und ein Objekt sieht aus wie eine Pferdetrense.
Ja, es wurden natürlich auch in reichen Gräbern Pferde mitgegeben, Pferde mitbestattet. Pferde waren immer sozusagen reicher Besitz und diese Pferdetrense ist insofern schön, aus Bronze ist die, dass sie quasi an der Seite von diesem Knebel, den das Pferd im Maul hatte, nochmal Pferdchen dargestellt hat, also spricht für sich.
Schmuck, hast du gerade gesagt, wurde auch mitgegeben. Wir sehen unterschiedliche Diademe und Kränze. Kannst du eigentlich erkennen, du wirst jetzt lachen, ob das ein Schmuckstück von einem Etrusker, einem Römer oder einem Griechen ist? Gibt es da ganz markante Unterschiede?
Ja, das kann ich schon erkennen.
Könnte ich das auch erkennen?
Ich gucke hier diesen Fach langsam. Aber sozusagen auf die Gegenstände, die du anspielst, das sind ja diese sowohl Diademe als auch Totenkränze. Und die Totenkränze sind eben typisch für, sage ich mal, die spätklassische hellenistische Zeit. Die sind aus feinen Blättern quasi gemacht. Das sind Gegenstände, die man auf eine kleine Kiste, auf eine Urne legen konnte. Variante. Und die frühen Diademe, die erkennt man natürlich, das sind so oft platte Scheiben, die man quasi aufgelegt hat auf die Stirn. Das erkennt man an den Mustern. Da sind zum Beispiel geometrische Muster drauf. Dann stammt es aus der sogenannten geometrischen Zeit, also 9. bis 8. Jahrhundert vor Christus. Na, man kann es eben anhand der Fertigung, der Muster und auch anhand der Form erkennen.
Und die Etrusker?
Ja, die Etrusker, da haben wir hier ein schönes Beispiel von einer etruskischen Aschenurne. Das ist ein bisschen einmalig hier. Es ist quasi eine Urne in Form von einem Menschenkörper. Ne? Also der Gefäßkörper ist der Menschenkörper. Da kam die Asche des Verstorbenen rein oder der Verstorbenen in dem Fall. Und der Kopf dieser Person, also stilisiert, ist quasi der Deckel von dieser Urne. Und die Frau hat eben auch Ohrringe. Ne? Da sind so Spiralohrringe drin. Das ist sehr schön, weil das sozusagen die Urne verkörpert nochmal die verstorbene Person.
Und dann ist auffällig hier in diesem Bereich eine wunderschöne Marmorfigur von einer Frau. Man sieht einen schönen Faltenwurf des Kleides.
Ja, wir haben da nicht viele Marmorstatuen, voll plastisch große, aber diese Pudicitia-Statue, also eine Frau aus der römischen Zeit, ist was Schönes und ist aber auch was Typisches, Repräsentatives für griechisch, aber auch eben römische Frauen, die sozusagen sich öffentlich nochmal darstellen haben lassen in einer Statue. Nämlich diese Frau, nehmen wir an, bei der wissen wir es nicht genau, da haben wir da fehlende Informationen, hat wahrscheinlich Geld gegeben, hat was gespendet, war also eine Stifterin. Das steht dann eigentlich auf so einem Statuensockel drauf. Und dann konnte sie quasi ihre Person ausstellen über eine Statue und der Stadt auch anzeigen, okay, ich habe Geld gegeben, ich bin eine Spenderin für eine öffentliche Sache, für ein Theater, für einen Tempel, also für ein öffentliches Gebäude.
Warst du schon mal bei Ausgrabungen von solchen Statuen dabei?
Ja, und das Spezielle ist sozusagen genau zu diesem Statuentypus der Pudicitia habe ich eine aktuelle Forschung. Da wurde eine jetzt aktuell gefunden in Olba, Kilikien in der Türkei bei einer Ausgrabung in einem dortigen Nymphäum, also einem Brunnengebäude. Und dieser Typus Figur, den gibt es eben im ganzen hellenistisch-römischen Reich. Da werde ich eine kleine Vergleichsstudie anstellen, quasi unsere Stuttgarter Pudicitia mit der neu gefundenen in Kilikien.
Gratuliere von Herzen. Danke. Und dieser wunderschönen Marmorfigur gegenübergestellt ist eine weitere Marmorfigur?
Ja, das ist auch eine tolle Marmorfigur und das ist die berühmte Stuttgarter Leda. Leda mit dem Schwan, also das ist eine Marmorskulptur, eine lebensgroße, die eben einen Mythos verkörpert und die gibt es öfter in der römischen Zeit. Also die ganzen römischen Marmorstatuen sind Kopien oder gehen auf eine Vorlage aus der griechischen Zeit zurück. Und diese Stuttgarter Leda ist eben besonders fein und feingliedrig gearbeitet und besonders virtuos, was die Bildhauerkunst angeht. Und das Thema ist natürlich auch delikat.
Oh, mal.
Das ist so typisch für die Göttergeschichten aus der griechischen Zeit. Also es ist eine patriarchale Gesellschaft und die zeigt uns auch ganz klar, der Göttervater Zeus darf alles. Er darf auch als Mann alles. Er bekommt auch alle Frauen, die er möchte. Wenn es sein muss, eben mit List und Tücke. Und bei Leda ist es so, die junge Frau möchte nicht von Zeus verführt werden. Sie möchte auch nicht sozusagen von ihm, naja, vergewaltigt werden, können wir so sagen. Das heißt, sie widerstrebt sich sozusagen seinem Verlangen und er wendet den Trick an, dass er sich in einen Schwan verwandelt und als Schwan vor dieser Leda herumspaziert, dann kommt der Adler des Zeus und greift diesen Schwan an und in dem Moment rettet Leda den Schwan, sie zieht ihn zu sich, sie zieht ihn an ihren Schoß, ja, das ist dann genau der Ort, zu dem Zeus wollte und dann findet eben, ja, die Vereinigung statt.
Wie raffiniert.
Ja.
Gibt es noch mehr von solchen Geschichten?
Ja, da gibt es natürlich viele Geschichten. Also das ist bekannt, die Götter als Verführer. Zeus ist der größte Verführer. Aber auch Apoll versucht immer Daphne zu bekommen. Ja, sie entzieht sich ihm ja, indem sie sich in einen Lorbeerbusch verwandelt. Das ist so eine berühmte Figur von Bernini, der das in der Barockzeit nochmal verarbeitet hat, das Thema. Also das ist sozusagen so ein gängiges Muster, was uns transportiert wird über die griechischen Mythen, was wir heute natürlich äußerst kritisch, sage ich mal, kommentieren und auch in ein anderes Licht stellen. Ja, nicht mal so verharmlosen, ja, der Zeus verführt da Leda, sondern er vergewaltigt sie eben.
Ja, auch hier in dieser kleinen Skulptur, sie sieht richtig gewalttätig aus. Ein Mann packt eine Frau von hinten, scheint sie entführen zu wollen.
Ja, das ist eine schöne, auch wieder sehr kunstvoll gearbeitete kleine Steinskulptur aus tarentinischem Kalkstein. Und da ist es Thetis und Peleus, der Ringkampf zwischen Thetis und Peleus. Und hier ist eben auch so, dass Thetis, die eine Halbgöttin ist, die Frau werden soll von Peleus. Sie möchte das nicht. Peleus kämpft um sie und er kämpft mit ihr, er ringt mit ihr und er ringt sie nieder. Und dadurch wird sie seine Frau, muss sie sich ihm ergeben.
Ich liebe diese ganzen Sagen und Mythen rund um die Griechen und Römer, die ganze Antike.
Eine Büste ist auffällig, die des Nero Julius Caesar Germanicus. Ihr habt ihn, ich glaube, im Internet übertitelt mit Spross einer schrecklich netten Familie. Also das musst du erklären.
Dieser Nero Germanici ist ein besonderer Kopf und auch ein sehr schöner, einzigartiger Kopf in der Stuttgarter Sammlung. Und er sozusagen hat ein trauriges Schicksal. Er sollte Nachfolger von Kaiser Tiberius werden. Wir sind also in der frühen Kaiserzeit nach Augustus Tiberius. Und er war schon auserwählt und dann hatte Tiberius das sich aber umentschieden und das offen gelassen, hat keinen Nachfolger bestimmt und der Nero Germanici wurde eben verbannt auf eine Insel und ist dann wirklich des Hungertodes gestorben. Also das war ein Schicksal, was einen ereilen konnte in römischer Zeit, Verbannung und dann sozusagen Verbannung auf ein unwirtliches Eiland, ja.
Und die zweite berüchtigte Person, Agrippina?
Genau, wir haben hier Agrippina Minor, auch einen sehr schönen Kopf, die spricht dich sicher an, denn sie wurde in Köln geboren, kölsches Mädel. Agrippina Minor ist die Mutter von Nero und die Frau von Claudius, Kaiser Claudius, und ihr wird ja mehreres nachgesagt, ne, dass sie Claudius eben ihren Mann umgebracht hat, um ihren Sohn Nero an die Macht zu bringen. Nero ist nicht der Sohn von Claudius und sie hat mit verschiedenen Machenschaften agiert, um quasi im Zentrum der Macht zu bleiben und über ihren Sohn auch weiterhin dort zu bleiben.
Ging es da irgendwie um ein Pilzgericht oder so?
Ja, das wird auch gesagt. Pilzgerichte sind typisch, um jemanden zu ermorden. Und das Fatale an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass Nero irgendwann seiner Mutter überdrüssig war und auch sie ermordet hat.
Was für eine grauenhafte, gruselige Zeit. Und dann ist hier in diesem Raum noch dieser tolle schwarze Raum. Man hat fast das Gefühl, man steigt in eine Gruft.
Ja, das ist was ganz Besonderes. Wir kommen hier in die Abteilung der Sammlung Siglin. Ernst von Siglin war ein großer Mäzen des Hauses. Er hat um 1900 zwei große Expeditionen in Ägypten gemacht und eigene Ausgrabungen machen lassen. Einen Teil seiner Funde eben hier nach Stuttgart gegeben und wir finden das hellenistisch-römische Ägypten in diesen siglinschen Exponaten, die hier ausgestellt sind. Und da sind wirklich Preziosen dabei. Schön sind natürlich die Mumienporträts, wo wir wirklich nochmal Gesichter von Verstorbenen haben, wo wir auch Farbe haben, wo wir über Farbe quasi auch ja Aussehen rekonstruieren können. Aber auch schön ist der kleine Kopf des Alexanders oder wir haben ein Köpfchen einer Ptolemäerin, die noch ihren Ohrring trägt, also Marmorköpfchen. Also da sind sehr viele Preziosen dabei.
Sind die Porträts eine Art Sterbebildchen, wie wir sie heute kennen?
Genau, das könnte man eigentlich so sagen. Das sind Sterbebildchen, die quasi in die Mumie mit eingewickelt wurden in der römischen Zeit, ne? Der römische Mumifizierungsbrauch.
Dann gehen wir doch jetzt noch von der Antike in eure ganz berühmte Glassammlung, wenn
ja,
das für dich in Ordnung
die
ist.
Die Glassammlung Ernesto Wolf, da fahren wir in das Untergeschoss mit dem Aufzug und betreten sozusagen nochmal eine ganz neue Welt, eine große Gewölbekammer und da ist Glas von Anfang der Glaskunst, also von der ägyptischen Zeit bis ins 19. Jahrhundert ausgestellt. Und Ernesto Wolf, ein gebürtiger Stuttgarter, der in der Nazizeit emigrieren musste nach Südamerika, hat eine riesen Glassammlung mit vielen Preziosen aufgebaut und die dann eben seiner Heimatstadt Stuttgart hinterlassen. Ja, was für die Antike eben toll ist, ist, dass wir hier das Glas von den Anfängen seiner Zeit, also der ägyptischen Zeit, wo Glas eben noch als Fayence auch auf uns kommt und wo wir Glas sozusagen ganz, ganz teuer war, wo Glas einen Edelsteincharakter hatte. Und dann kommen wir sozusagen über die spätklassische Glasproduktion in die römische Zeit. Und in der römischen Zeit wird Glas ja Massenware, wird auch geblasen dann. Vorher ist es geformt worden. Und wir haben ganz explizit tolle Beispiele aus der antiken Glaskunst, ne? Also dann auch das durchscheinende Glas, dass man sieht, okay, man versucht immer durchsichtiger auch zu werden in der Glasproduktion, man versucht immer größer zu werden in der Form. Ja, also da kann man es wirklich nachvollziehen.
Wie wurden denn diese schönen Muster, die Gesichter
ja, diese,
und Blumen?
Auch Millefiori-Gläser, die wir heute noch kennen. Das ist speziell, weil man eben Glasstangen gefertigt hat und da die Muster eingelegt hat mit Glasstäben und dann eben diese Glasstangen gehärtet hat und wieder geschnitten hat und über so kleine Glasplättchen quasi wieder in eine Schüssel zum Beispiel gelegt hat und die ineinander verschmolzen hat. Also das sind wahre Kunstwerke.
Was für Funktionen hatten die Gläser?
Unterschiedlich, wenn die so gut erhalten auf uns kommen, dann waren die Grabbeigaben, dann waren die in Gräbern, die quasi nicht eingestürzt sind. Ansonsten waren es natürlich hochrangige Dinge im Haus oder Geschenke, ne? Eine besondere Funktion kann man zum Beispiel diesem Kohlgefäß zuschreiben. Das kennen wir, das wissen wir, dass das quasi so röhrenförmige Gefäßchen mit Henkel waren, wo Graphitstaub war, den man sich als Augenschminke benutzt hat und aufgetragen hat mit so kleinen Spateln. Und das haben Frauen und Männer gemacht. Ne? Also von dem her auch ganz tolle Schmuckdöschen aus Glas.
Ach, wie schön. Liebe Astrid, ich freue mich so sehr, dass du mich hier durch drei Abteilungen mitgenommen hast und wir die dank dir so intensiv kennenlernen konnten mit all ihren Highlights und wahren Schätzen. Vielen, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. War natürlich auch mir eine Freude.